Haben Sie auch schon mal jemanden bestrafen müssen? So richtig müssen eine Strafe aussprechen und eine Strafe durchziehen? Oder anders gefragt, haben Sie schon mal müssen über jemanden, also über eine Person, eine nachteilige Entscheidung fällen? Wo Sie gewusst haben, wenn Sie entscheiden, das ist etwas Unangenehmes, etwas Schmerzhaftes für den Mensch, aber ich muss es machen. Sicherlich haben viele von uns das schon mal erlebt. Und besonders stark betroffen ist man, wenn man älter ist und Kind hat, oder wenn man in einem Beruf ist, wo man mit Erziehung zu tun hat. Dann kann das ja jemand vorkommen, dass man in die Situation kommt, dass man eigentlich müsste strafen. Und wenn Sie in die Lage kommen, dass Sie jetzt eigentlich wüssten, jetzt müssten Sie strafen, würde ich Sie gerne fragen, machen Sie das denn gerne? Freuen Sie sich, wenn Sie können eine Strafe aussprechen und eine Strafe durchsetzen, zum Beispiel bei einem Kind von Ihnen? Oder bei meinen Mitarbeitern. Wartet sie darauf, dass der gerade einen Fehler macht und wenn er macht, so endlich, jetzt ist meine Stunde. Ja, es gibt Menschen, die sich darüber freuen. Das hängt damit zusammen, dass wir als Menschen aber nicht immer so lieb sind, sondern von der Sünde geprägt. Es gibt Menschen, die sich freuen, und sich vor allem dann freut, wenn der, der sie bestraft, ihnen sehr stark unterlegen ist und völlig wehrlos man die Situation ausnutzt. Das gibt es auch. Aber ich denke, auch das andere gibt es, wo uns auch bekannt ist. Viele scheuchen sich doch vor dem Bestrafen. Und wenn man Strafe aussprechen muss und das Verhältnis jetzt gerade auch Kinder, Eltern stimmt, so ist doch eine Strafe, die man durchziehen muss, für den, der bestraft, immer ein Stück weit auch schmerzhaft. Weil wer will schon jemand anderem Schmerz zuführen? Und doch gibt es Situationen, wo es nicht anders geht. Lieber würde man die Strafe abwenden. Und oft gibt man Verhaltensregelungen und Warnungen und schickt die voraus oder begleitend, dass die Situation gar nicht kommt, dass ich das müsste einmal machen. Oder vielleicht mag der eine und andere denken, bei Erziehungsmassnahmen, wenn der Sohn nicht zur abgemachten Zeit nach Hause kommt, wo er sollte die Hause sein. Bei uns hat es das einmal noch gegeben. Ich bin zwar der Jüngste von der Familie, ich habe ein bisschen mehr Spielraum gehabt. Aber so meine älteren Geschwister, die haben Punkt 12 müssen die heim sein. Und wenn sie dann Punkt 12 nicht die heim gewesen sind, dann ist das nicht so gäbig gewesen. Dann hat das dann manchmal vielleicht Massnahmen gehabt. Also, Agnes, es ist die Situation. Und jetzt kommt tatsächlich mein Sohn nicht heim um die abgemachte Zeit. Und jetzt komme ich in die Situation, was mache ich jetzt? Und ich hoffe vielleicht im Stillen, hoffentlich hat er eine gute Erklärung, warum er später kommt, dass man das ad acta legen kann. Und hoffentlich ist es nicht mutwillig, nicht, dass ich gezwungen bin, eine Strafe zu verhängen. Und genau so geht es Gott. So ist Gottes Haltung uns Menschen gegenüber. Er freut sich überhaupt nicht, wenn er Menschen bestrafen muss und Gericht ausüben. Viel lieber ist ihm, wenn die Menschen auf ihn hören, wenn sie völlig, also ist völlig unabhängig von Nationalität, denn Gott ist, der Gott, der sich in der Bibel offenbart, ist nicht nur ein Gott vom Volk Israel, sondern er ist ein Gott von der gesamten Welt, von der Menschheit schlechthin. Und so sagt Gott durch Jesaja, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Er ist Schöpfer von allem Leben und von allem, was existiert. Und darum hat Gott immer alle Menschen im Blick. Egal, welcher Nation sie angehören. Egal, welche Sprache das sie redet. Er freut sich über keinen einzigen, der sich so verhält, dass er gezwungen ist, ihn zu bestrafen. Denn Gott liebt die Welt. Das heisst, es ist ihm nicht egal, was mit seiner Schöpfung passiert, und es ist ihm ganz und gar nicht egal, was mit seinem Geschöpf passiert. Und so wird er sogar aktiv und warnt uns Menschen vielfach, bevor wir so handeln, dass er uns strafen müsste, dass wir das ja nicht tun, damit er nicht Gericht halten muss. Genauso, wie wir das bei Menschen machen, die wir gerne haben. Wo wir uns nicht freuen, wenn sie in einen Fallen hineintrampen, sondern sie warnen und sagen, so ganz banal, du, da hat es einen Kasten, musst auch ein bisschen runter mit dem Tempo. Weil ich einfach nicht will, dass der muss einen Buß zahlen. Wir warnen uns ganz alltäglich, und dann gibt es natürlich noch viel wichtigere Sachen. Wir schauen das Beispiel an, wo Gott selber eingreift und ein Mensch warnt. Das hat mich sehr angesprochen, und ich habe das schon lange auf meiner Liste von Abschnitten, wo ich mal darüber predige, und das mache ich jetzt heute. In 1. Mose, Kapitel 20. Ich lese Vers 1 bis 7, und nächsten Sonntag werde ich die restlichen Vers von dem Kapitel noch dann anschauen mit euch. 1. Mose, Kapitel 20, Vers 1 bis 7. Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Also Sarah ist seine Frau, aber er sagt, sie ist seine Schwester. Da werden wir dann vor allem nächsten Sonntag noch ein bisschen genauer in das anschauen. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ sie holen, Sarah. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, eben Abraham, sie ist meine Schwester, und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Abraham zieht nach einem schrecklichen Gericht. Das ist nämlich gerade nach dem, dass Sodom und Gomorra ein vernichtendes Gericht erlebt hat, das Gericht Gottes, zieht er weiter ins Land der Philister. Es war ein Gericht, eine Strafe Gottes gewesen, über ein Volk, das in grosser Sünde gelebt hat und sich nichts sagen lassen, nicht warnen lassen hat. Und Gott richtet immer, das ist wichtig, dass wir das sehen, wenn Menschen sich weigern, seine Gebote zu beachten und ihn zu ehren. Er muss richten. Er muss richten, weil sonst wäre er weder heilig noch gerecht. Und wir legen da sehr viel Wert auch in unserem Leben auf Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und absolut heilig, und er muss richten, wenn Menschen sich gegen ihn auflehnen. Und nach dem schrecklichen Gericht über Sodom und Gomorra wo Städte vernichtet worden sind, weil sie so in der Sünde gelebt haben, sich nichts sagen lassen haben, zieht Abraham weiter. Und der Grund, warum das ins Gebiet der Philister geht, wird uns nicht gesagt. Man kann vermuten, dass er saftige Weide gesucht hat für seine grossen Herden, denn Abraham war ein sehr reicher, wohlhabender Mann. Mit seiner Frau Sarah hat er für die Fall, dass er in ein fremdes Herrschaftsgebiet kommt, so eine Vereinbarung getroffen. Er hat gesagt, schau, Sarah, mach mir einen Gefallen. Wenn wir irgendwo hinkommen, wo fremde Herrschaften sind, so erzähl du, dass du meine Schwester bist. Das hat auch ein bisschen gestummen, weil Sarah seine Halbschwester war. Aber es war auch seine Frau. Aber sag, dass du meine Schwester bist, weil wenn die sehen, wie schön dass du bist, und die meinen, ich sei dein Mann, dann holen die dich und mich bringen es um. Weil wenn er tot ist, dann haben sie rechtsmässig, können sie den Frauen wegnehmen. Und darum sag du bist meine Schwester. Und ich sage genau, du bist meine Schwester. Und dann werde ich nicht umgebracht und ich kann im Frieden in dem Land leben. Das war die Abmachung. Die schauen wir dann nächsten Sonntag noch genauer an. Und jetzt ist das auch tatsächlich passiert. Jetzt kommt der Abraham in das Land, der Philister. Und jetzt wird das natürlich dem Abimelech gesagt. Abimelech ist der König der Philister. Das ist ein Königstitel wie Pharao. Das heisst, mein Vater, mein König, ist die Übersetzung. Also nicht ein Eigenname Abimelech, sondern ein Titel, ein Königstitel. Und jetzt wird dem Abimelech das gesagt, weil natürlich ein Abraham, der kann nicht so, wie wenn jetzt jemand von in die Stadt Zürich kommt, in die Stadt Zürich kommt, niemandem fällt das auf. Sondern wenn der Abraham kommt, dann kommt ein ganzer Konvoi, dann kommen riesige Herden von Tieren, da kommen Hirten und Zelt, und das ist natürlich das ist nicht im Verborgenen. Und dann hat man entdeckt, dass jetzt der Abraham da eine schöne Frau bei sich hat. Ist zwar schon ein bisschen älter gewesen, aber muss sehr eine schöne Frau gewesen, die Sarah. Und der Abimelech lässt die Frau zu sich holen. In sein Harem. Das gibt verschiedene Gründe, wo man vermuten kann, warum er das gemacht hat. Einerseits, dass es eine schöne Frau ist, andererseits, dass man in Verwandtschaft, in Beziehung ist mit jemandem, der ins Land hineinkommt, dass man da auch Krieg vermeidet und so weiter. Was auch immer für einen Hintergrund bei dem Handeln war. Aber der Abimelech lässt die Sarah in sein Harem kommen, und in dem Moment, wo die Sarah in das königliche Gebiet kommt, kommt Unheil über das Haus von Abimelech. Sie sind mit Krankheit heimgesucht worden und Frauen sind nicht mehr in der Lage, Kinder überzukommen. Und im Traum erscheint jetzt Gott am Abimelech. Und wohlbemerkt, Abimelech hat nicht dort hat das Volk Israel gar noch nicht existiert, sondern es war ganz in den Anfängen, wo Abraham als der Verheißungsträger umgezogen ist. Und im Traum erscheint jetzt Gott und sagt zum Abimelech, du bist ein Mann vom Tod, mit anderen Worten, du wirst jetzt gerade sterben. Und er begründet es auch, du hast dir eine Frau genommen, die einem anderen Mann gehört. Das war natürlich nicht gerade eine sehr erfreuliche Nachricht, die Abimelech da empfangen hat. Und dem Abimelech war eins klar, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass die Sarah eigentlich an einem anderen Mann gehört, dann ist es nicht in Ordnung. Er war sich bewusst, dass solches Verhalten sündig ist und Strafe nach sich zieht. Menschen von der damaligen Zeit sind eben nicht ohne Gesetz gewesen, nicht ohne Moral, wie wir das manchmal meinen. Dass nur praktisch der Abraham eine Moral gepflegt hat. Sondern die Völker haben Gesetze gehabt. Und es gibt viele Gesetzestexte, und wer die mal lesen will, kann das Buch bei mir gerne mal ausleihen, wenn ihm es wieder zurückgibt. Es gibt sehr viele Gesetzestexte, ausserbiblisch von anderen Völkern, wo deutlich machen, dass Menschen ganz klare moralische Ordnungen gehabt haben und gewusst haben, was sich gehört und was sich nicht gehört. So zum Beispiel steht im mittelassyrischen Gesetz, wo etwa 1000 100 vor Christus verfasst worden ist, wenn eine Frau von einem Bürger zu einem anderen Bürger, so hat man dem einfach dann gesagt, geht, mit ihm beiwohnt, also mit ihm verkehrt, obwohl der weiss, dass die Frau an einem anderen Bürger gehört, also mit einem anderen geheiratet ist. So soll man den Bürger, also der, wo die Frau zu ihm gegangen ist, und die Frau töten. Der Abimelech hat das gewusst. Die Nationen in der damaligen Welt, wo der Abraham gelebt hat, sind nicht in dem Sinn haltlose, gesetzeslose Nationen gewesen. Und der Abimelech, und das ist eigentlich noch interessant, rein vom ganzen Bild, wie uns das die Bibel bringt, der Abimelech bildet gerade einen Kontrast zu Sodom und Gomorra. Wenn euch das auffällt. Zuerst ist das Gericht über Sodom und Gomorra, wo die Menschen in Sodom und Gomorra das Gesetz kennen, aber absolut dem keine Beachtung geschenkt hat. Alles übertreten, was man noch übertreten kann, und Gott hat Gericht gehalten. Und der Abimelech bildet gerade einen Kontrast zu denen Städten, er als König, wo Gesetz und Moral achtet und ernst nimmt. Ein Sodomiter hätte über solches Reden und eine solche Ansprache Gottes in einem Traum nur gelacht, ein müdes Lächeln übrig gehabt. Hätte das nicht geglaubt. Hätte das nicht ernst genommen. Nicht so der Abimelech. Der Abimelech verschreckt. Und er sagt, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Denn der Abraham hat mir gesagt, das sei seine Schwester. Und Sarah hat mir auch gesagt, Abraham ist mein Bruder. Und was ich jetzt gemacht habe, das habe ich gemacht in Unwissenheit, mit unschuldigen Händen. Ich habe nie im Sinn gehabt, eine Ehe zu brechen. Gott, warum willst du mich umbringen? Da hat mich auch nicht betrogen, in keiner Weise. Er hat die Wahrheit gesagt. Aber eben, Gott ist ein Gott von allen Menschen. Und er lässt Abimelech jetzt nicht einfach in das Unglück hineinlaufen. Er lässt es nicht stillschweigend zu, dass er sich versündigt. Und so sagt er zu ihm, ich weiss es auch, dass du das mit einfältigem Herz gemacht hast, dass du nicht im Sinn hast, ein Ehe zu brechen. Das weiss ich. Darum habe ich dich auch bewahrt. Wie ich das gesehen habe. Weil du nicht böswillig gehandelt hast, sondern weil du einfältig gehandelt hast. Eigentlich mit der guten Absicht drum, habe ich dich behütet, dass du nicht wieder mich sündigst. Und ich habe nicht zugelassen, dass du sie berührst. Ich bin dahinter gewesen, dass du die Sünde nicht begehst. Gott hat es nicht zugelassen, dass er sie berührt. Denn er hat gesehen, dass der Abimelech unwissend und mit reinem Herzen gehandelt hat. Und zwei Sachen lehren wir daraus. Erstens mal, vollzogene Sünde wiegt schwer. Das ist mal das eine, was wir sehen müssen. Vollzogene Sünde wiegt schwer. Und ein zweites, Gott warnt uns vor einem Fehltritt. Zum einen sehen wir, dass wenn der Abimelech Sarah berührt hätte, das heisst, wenn er mit ihr Verkehr gehabt hätte, dann wäre seine Sünde sehr schwer gewesen. Und er wäre ein Mann vom Tod gewesen. Ein Gericht wie über Sodom und Gomorra wäre über ihn eingebrochen. Und auch da ist noch wichtig zu beachten, dass wir sehen, dass der Abimelech im Sinn gehabt hat, mit der Sarah zu verkehren. Aber wenn er es tatsächlich gemacht hätte, die Sünde vollzogen gewesen wäre. Das ist immer noch ein Unterschied, ob ich eine Sünde mal im Sinn habe oder ob ich sie vollzogen habe. Und der Kurzschluss, eine Sünde im Sinn zu haben, jetzt habe ich sie ja im Sinn, jetzt habe ich ja schon gesündigt durch das, dass ich im Sinn habe, jetzt vollziehe ich sie auch noch. Das ist gar kein grosser Unterschied, das ist nicht richtig. Eine vollzogene Sünde hat noch eine andere Qualität als zuerst gedacht. Wir sollen aus dieser Begebenheit lernen, wie ernst Gott in Gottes Augen Sünde ist. Sünde ist keine Bagatelle. Wir tendieren in unserer Gesellschaft mehr Richtung Sodom und Gomorra, wo man alles mehr oder weniger auf die leichte Schulter nimmt. Es ist nicht mehr gefragt, was ist richtig und was ist falsch. Was ist wahr und was ist Betrug. Sondern es wird gefragt, was tut mir gut. Ob meine Gefühle stimmen. Nicht mehr die Wahrheit zählt, sondern das, was empfunden wird. Wenn ich jetzt empfinde, dass ich gerne einen Apfel habe, und der Apfel, der liegt jetzt in der Migros, aber ich empfinde jetzt, die Migros, die hat schon einen Haufen Geld. Und was will jetzt die noch mir für einen Apfel etwas verdienen? Ich nehme doch den. Ich habe das Gefühl, das stimmt für mich. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das ist die Hauptsache. Heute ist das Gefühl die Hauptsache. Ein Seitensprung wird sogar, also man tut heute, wenn jemand Ehe bricht, redet man vom Seitensprung. So locker. Wie im Sport springt man schnell auf die Seite und dann springt man schnell wieder zurück. Man redet von Seitensprung und nicht mehr von Ehebruch. Und es ist sogar so, dass in bestimmten Kreisen ein Seitensprung zur Erfahrung gehört. Und man meint, das gehört zum Reifeprozess, dass man das auch mal erlebt hat. Aber es ist Täuschung und Betrug. Ich habe letztens jemandem gesagt, wenn ich mit einer anderen Frau spazieren gehe und dann noch ein bisschen essen und dann noch ein bisschen heim und noch ein bisschen schöne Musik hören. Und dass mich dann auf das Mal Gefühle überkommen, dass ich für die Frau etwas empfinden könnte. Das könnte ich mir gut vorstellen. Darum gehe ich nicht mit anderen Frauen aus. Ich will meiner Frau treu bleiben. Aber dass ich dann, wenn die Gefühle kommen, die Gefühle als wahr anschauen und wichtiger als das, was Gott sagt über solche Sachen. Dann sind wir auf einem falschen Weg. Und dann haben wir nicht verstanden, wie schwer Sünde wiegt in den Augen Gottes. Die Sachen müssen mit Gott und mit Menschen unbedingt bereinigt werden. Über Sünde wächst kein Gras, es verstreicht nur Zeit. Ich habe mich letztens sagen lassen im Internet, weil ich jetzt auch auf die Schienen aufgesprungen bin. Im Internet ist das so, dass überall, wo ich hingehe, und da kann man irgendwie auf der ganzen Welt überall irgendwie rum, ich bin das auch erst ein bisschen kennenlernen, aber überall, wo ich hingehe im Internet, das hinterlässt Spuren. Und die Spuren, die bleiben. Die sind vielleicht unsichtbar. Sie sind unsichtbar für mich, die sind unsichtbar für euch. Aber die Spuren sind da. Und wenn jemand wette, könnte er ein Porträt von mir machen aufgrund von dem, was ich alles lese und was ich anschaue und was meine Interessen sind. Und Spuren von unserer Sünde, wo wir meinen, sie werden einfach überwachsen, sind vielleicht für uns gar nicht mehr so aktuell. Und vielleicht hat es gar niemand gesehen, aber vor Gott ist es offenbar. Sünde wiegt schwerer, als wir meinen. Und das Nächste, Gott warnt uns vor Fehltritt. Gott möchte aber gar nicht, dass das so weit kommt. Der Abimelech sucht mit der Sarah nicht ein Abenteuer zu erleben. Er will nicht eine Ehe zerstören. Er hat gar nicht gewusst, dass sie geheiratet ist. Er handelt nicht in böser Absicht. Und Gott sieht das und er greift ein. Er lässt Abimelech nicht einfach ins Verderben laufen, sondern er warnt ihn, bevor er die Sünde macht, oder wenn er im Begriff ist, die Sünde zu tun. Und noch viel mehr, er verhindert sogar, dass er sie machen kann. Er wird nämlich krank, Abimelech, und ist gar nicht in der Lage, die Sarah zu sich holen zu lassen. Gott verhindert aktiv, dass er Sarah nicht berühren kann. Das hat noch einen anderen Grund, den wir am nächsten Sonntag werden dann noch anschauen. Denn durch Krankheit hätte er das ja nicht können. Durch die ganze Schrift, durch die ganze Bibel wird das Anliegen Gottes deutlich, dass er sich immer dafür einsetzt, dass der Mensch sich ja nicht versündigt, dass er nicht Gericht halten muss. So sagt er schon am Kain, wo ja Absicht war, seinen Bruder Abel zu ermorden, sagt er ihm, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du gerecht bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm oder gerecht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsch über sie. Kein Überlegter ist gut in die Situation. Deine Haltung drückt aus, dass du etwas im Schild führst, was nicht in Ordnung ist. Und ich sage dir jetzt eins. Die Sünde will ich jetzt ergreifen, aber du herrsch über sie. Mach's nicht. Wer hat sie denn gleich gemacht? Oder wo Gott dem Volk Israel begegnet, das Volk, das immer wieder ungehorsam ist. Und dann ist Gott gekommen, wo er die 10 Gebote gesehen hat, und ist erschienen in seiner Herrlichkeit und Allmacht. Und das Volk ist verschrocken und haben Mose gesagt, Mose, sag Gott, er soll nur noch mit dir reden. Wir vergönnen, er soll nicht mehr mit uns reden. Und sag du uns denn, was er sagt. Die Herrlichkeit und Macht Gottes hat sie so erschüttert. Und dann sagt der Mose etwas ganz Interessantes. Er sagt, Gott ist gekommen, euch zu versuchen, dass ihr vor Augen habt, wie er zu fürchten ist und wie heilig das er ist. Und dass ihr euch nicht versündigt. Gott hat sich offenbart, um dem Volk zu zeigen, wie heilig und gerecht das ist, dass das Volk eine Motivation hat, sich nicht zu versündigen. Und sogar im Neuen Testament begründet Johannes seinen Brief, indem er sagt, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr euch nicht versündigt. Gibt es denn das heute noch? Bewahrt uns Gott heute noch, so wie der Abimelech? Ich meine, tut das ganz selbstverständlich. Gott tut das heute noch. Er bewahrt uns durchs Wort vom Kreuz, das ist mal ein Weg. Durchs Wort vom Kreuz bewahrt uns Gott und will er uns warnen vor dem Verderben. Die Diagnose vom Menschen ist eindeutig und klar über jeden Mensch. Es ist kein Unterschied. Alle sind Sünder, sagt der Paulus. Und es fehlt ihnen das, was ihnen helfen würde, vor Gott zu bestehen. Jeder ist in der Situation von einem Abimelech. Jeder ist ein Mensch, ein Mann oder eine Frau vom Tod. Durch unser Leben haben wir Gott so in krass und eindeutiger Weise beleidigt und ihn verachtet, dass er gezwungen ist, uns zu richten. So radikal wie Sodom und Gomorra. Aber eigentlich möchte er das ja nicht tun müssen. Eigentlich möchte Gott nicht richten. Lieber möchte er uns belohnen, lieber möchte er uns erlösen. Und darum hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, der für uns die Strafe auf sich genommen hat, am Kreuz. Unsere Schuld. Er hat unseren Schuldbrief, sagt Paulus. Das, was eben so aufgeschrieben ist, wo niemand so genau lesen kann, aber wo ich selber weiss. Er hat den als Kreuz geheftet, in dem, dass er Jesus, seinen Sohn, kreuzigen lassen hat. Und damit hat er unseren Schuldbrief auf die Seite getan. Gott will uns vom Schlimmsten bewahren. Und er sagt, komm, glaub an Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Er hat den Schuldbrief für dich genommen. Glaub an ihn und du wirst leben. Ich will dich können erlösen. Ich will nicht ein vernichtendes Urteil über dich fällen müssen. Durch das Wort und die Verkündigung vom Kreuz wird der Mensch bewahrt. Und der Ruf ist ein Ruf von der Liebe Gottes. Und der Paulus sagt, der Korinther, ich habe nichts anderes gewusst, unter euch zu verkündigen, als den gekreuzigten Jesus. weil im gekreuzigten Jesus liegt die Lösung für unser Leben. Man kann sich die Botschaft vom Kreuz belächeln oder man kann dieser Botschaft vom Kreuz vertrauen. Wer sie belächelt, der wird am Urteil Gottes, am Gericht Gottes, ins Gericht Gottes kommen. Und wer die Botschaft vom Kreuz ernst nimmt und Jesus vertraut, der wird gerettet und erlöst. Und darüber freut sich Gott. Denn sein Wunsch ist, Menschen zu erlösen und nicht Menschen zu vernichten. Und als Zweite, Gott will uns durch sein Wort bewahren. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit Jesus leben, will uns Gott durch sein Wort, durch die Bibel bewahren. Und in der Sprüche steht, wer aufs Wort merkt, der findet Glück. Und glücklich schätzen kann sich der sich auf Gott verlässt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Das schult unsere Gesinnung. Im Hebräerbrief steht, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Kraft. Es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dann wird unsere Gesinnung geschärft. Wenn ich ständig nur Liebesromane lese, nur Krimis lese, nur Soft-Sendungen schaue, von weiss ich was für Serien, muss ich mich nicht wundern, wenn sich meine Gedanken und mein Verhalten immer mehr um das Gedankengut herumdreht. Automatisch, bei mir auch so. Wenn ich am Morgen verwache, ich weiss nicht, es ist glaube ich nicht mehr aktuell, aber es gibt sicher eine andere. Wenn ich am Morgen verwache, und verwache und denke, was passiert echt in der nächsten Serie mit dem, mit der Teles oder weiss ich, wie die alle heissen. Muss ich mich nicht wundern, wenn sich meine ganzen Gedanken um solches drehen. Es beeinflusst mich mehr, als ich meine. Ich sage nicht, ich kann nicht einmal einen Film schauen oder ich kann nicht einmal einen Liebesroman lesen oder nicht einmal einen Krimi. Aber wenn ich ständig mich mit solchen Sachen füttern und das Wort Gottes kein Raum mehr hat, kein Platz in der Beschäftigung, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich abstumpfe. Und der Paulus sagt, lasst euch nicht verführen, und das ist noch eine interessante Aussage, viele wissen gar nicht, dass das in der Bibel steht, schlechter Umgang verdient gute Sitten. Sagt der Paulus, 1. Korinther 15, Vers 3, schlechter Umgang verdient gute Sitten. Das heisst, mit dem, was ich umgehe, das tut mich automatisch prägen. Das ist ja so. Es ist bei mir so und es ist bei Ihnen automatisch so. Und ich entscheide den Umgang, den ich habe, sei es mit Literatur, sei es, in was für Kreis ich verkehre, sei es, was für Film ich schaue. Ich entscheide, was für einen Umgang das ich habe und was ich auf mich eindringen lassen und von was ich mich prägen lassen. Und Gott will uns durch sein Wort bewahren. Das haben schon viele erlebt von euch. Dass sie lesen und dass ihnen das gerade hilft, dass sie lesen, eine Antwort gibt oder eine Ermahnung. Für mich hat das schon viel, wenn ich gelesen habe, mich ermahnt, bis freundlich, Jürg. Bis sanftmütig. Oder dass wir immer können Predigten hören, das hat mit dem zu tun. Wenn ich nicht Prediger wäre, ich würde auch immer Predigten hören. Warum? Weil ich will angehalten werden. Ich will den Einfluss. Ich will von Gott geprägt werden. Ich will mit seinen Gedanken konfrontiert und ich will herausgefordert werden. Aber wenn ich ein paar Mal immer das Gleiche höre, gehört auch von mir immer wieder mal etwas Gleiches. Aber wir brauchen einfach den Anstoß. Und als drittes und letztes, Gott will uns durch einschneidende Erlebnisse bewahren. Bei Melech sehen wir das auch, dass Gott einschneidende Erlebnisse braucht, um Menschen vor Sünden zu bewahren. Einerseits ist Da bin ich Melech krank geworden und seine Leute. Und andererseits ist ihm Gott im Traum erschienen und hat ihn angesprochen. Gott kann uns auch durch Prüfungen fallen lassen, weil er mit uns reden will, weil er uns auf etwas aufmerksam machen will. Ich bin also auch schon durch Prüfungen geflogen, im Hochenbogen. Und ich habe gewusst nachher gerade warum. Das war gut für mich. Ich habe sie dann nochmal gemacht. Das war zwar mühsam gewesen. Aber ich habe gewusst, jetzt habe ich etwas gelernt. Das hat mir gut getan. Gott redet manchmal und oft durch Erlebnisse, die er uns bewahrt. Sei es vor Hochmut oder Stolz. Sei es davor, dass wir auf dem Weg sind, irgendwo eine Richtung einzuschlagen, die uns eigentlich wegbringt. Es können Menschen sein, die einem über den Weg geschickt werden, die einem auf etwas aufmerksam machen und manchmal merken die das gar nicht. Es ist nur manchmal nur eine Nebenbemerkung. Das ist mir gerade letztens passiert, haben wir auch gerade jemand etwas gesagt, dann ah ja, genau. Da musst du jetzt drüber nachdenken. Das ist jetzt etwas, wo, der hat jetzt einen Punkt drauf, ohne dass er es gemerkt hat, und ich muss darüber nachdenken. Das muss ich anpacken. Und so kann uns Gott auch durch Menschen, durch Begegnungen, bewahren und helfen. Leider ist das nicht immer so, dass Menschen auf solche Erlebnisse reagieren, auf solche Eingreifen Gottes. Und manchmal passiert gerade das Gegenteil. So sehen wir das dann auch in der Offenbarung, was heisst, und sie lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Anstatt dass sie den Anlass, das geht dort auch um Gericht Gottes, den Anlass genommen hätten, um sich Gott zuzuwenden und Buße zu tun, haben sie Gott gelästert. Sie haben sich nicht bekehrt. Und oft auch, wenn Gott solche Sachen schickt, schickt er sie, weil er noch Menschen will zurückholen. Er will sie noch zur Besinnung führen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ein Erziehungskonzept. Wenn ich einem Kind etwas sage und es macht es nicht, dann kommt der nächste Schritt, ist 1, 2, 3. Bei 3 macht es dann meistens. Wir haben Kinder gehabt, die machen es bei 1. Wir haben Kinder gehabt, die haben auf 3 reagiert. Aber dann geht es. Oder dann kommt dann der Bereich vom Fühlen. Und das dient am Einzelnen im Grunde genommen auch zum Wachstum, zur persönlichen Entwicklung. Gott schützt vor Sünde. Vollzogene Sünde wiegt schwer. Da dürfen wir uns nie drüber hinwegtäuschen lassen. Es zieht schwer und Sünde ist Sünde. Und wir dürfen sie nicht bagatellisieren. Und es ist wirklich noch entscheidend, auch heute in den Augen Gottes, was ist richtig und was ist falsch. Und nicht unser Gefühl entscheidet in erster Linie darüber, was richtig und was falsch ist. Sondern das, was Gott uns offenbart. Und Gott warnt vor einem Fehltritt. Gott warnt uns Menschen. Er will nicht, dass er uns strafen muss. Und am nächsten Sonntag werden wir uns damit beschäftigen, dass der Abimelech, das klingt jetzt vielleicht ein paar ein bisschen komisch, dass der Abimelech sich praktisch beim Abraham muss entschuldigen, obwohl Abraham und Sarah ihm eigentlich eine falsche Information gegeben haben. Aber eins begeistert mich an dem, was da passiert ist mit dem Abimelech. Gott, wo der Gott vom Himmel und von der Erde ist, wo alles geschaffen hat, liebt seine Geschöpfe. Er freut sich, wenn es ihnen gut geht. Er freut sich, wenn er sie nicht richten muss. Und so schreibt der Hesekiel ein eindrückliches Wort. Gott sagt zu der Hesekiel, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Gott freut sich, wenn Menschen umkehren und wenn sie das Leben überkommen. Und er leidet darunter, dass Menschen verloren gehen, weil sie ihrer Arroganz und ihrem Stolz nicht bereit sind, sich vom Schöpfer zu beugen. Aber Gottes Wunsch ist, und darum ringt er bis heute, bis zum heutigen Tag und solange die Welt existieren wird, ringt Gott um Menschen, die verloren sind und er braucht uns als Gemeinde zur Verwirklichung, zur Ausführung von dem. Wir sind im Auftrag Gottes, der Liebesauftrag, Menschen zu warnen und zu sagen, wenn ihr so weiterlebt ohne Jesus, dann sind ihr Menschen vom Tod. Und wenn ihr an Jesus glaubt, sind ihr Menschen vom Leben. Und Gott wird euch nicht richten müssen. Er wird sich erbarmen über euch, aber ihr müsst euch ihm zuwenden. Gott hat keine Freude am Tod vom Gottlosen, ich bete. Ich danke dir, Vater, dass du uns immer wieder durch die ganze Schrift als ein Gott von der Liebe begegnest. Ein Gott, der heilig und gerecht ist, der auch richtet und mit Recht richtet. Aber wo viel, viel lieber gnädig und barmherzig ist. Und deine Gnade und Liebe und Barmherzigkeit hast du uns deutlich vor Augen geführt, am Kreuz auf Golgatha, wo du deinen eigenen Sohn geopfert hast. Weil du nicht willst, dass wir verloren gehen. Und du hast alle Schuld von uns auf ihn geworfen. Ich danke dir dafür. Wir danken dir auch, dass wir dürfen wissen, dass du uns nicht einfach in den Abgrund laufen lässt, sondern dass du uns ermahnst, dass du uns warnst und dass du sogar ganz praktische Schritte unternimmst, dass wir bewahrt werden vor Sünde. Ich danke dir. Amen.